Wir werden gleich, wie ich gerade erwähnt habe, eine Diskussionsrunde und Fragerunde haben mit den Fragen, die ihr auch abgegeben habt. Natürlich die zwei Hauptredner werden dann Martin und Andrew sein. Und die zwei junge Herren, die dann die Fragen stellen, sind erstmal Klaus, der ist der Zweitpastor hier in der Leipzig English Church. Und dann auch der Stefan Bayer, der 2012 Pastor der Evangeliumsgemeinde in Jena ist. Und wir sind gespannt, was die uns zu sagen haben. Bitte, komm nach vorne.
Ja, wir werden jetzt ungefähr eine Stunde für eine Diskussion mit unseren zwei Referenten haben. Und wir haben uns das gedacht, dass wir das in zwei Teile aufteilen. Zum Anfang haben wir uns ein paar Fragen überlegt, die wir aber vorhin auch schon abgesprochen haben. Und dann wollten wir auf die Fragen eingehen, die ihr abgegeben habt. Nochmal ganz lieben Dank. Wir haben uns die alle angeschaut, haben die ein bisschen sortiert in verschiedene Bereiche und werden die meisten davon dann auch jetzt unseren Referenten stellen. Die erste Frage, die ich nochmal hatte, in Anschluss an den Vortrag von gestern, war zu diesem größeren Themenkomplex biblische Theologie. Martin, das hattest du ja in deinem Vortrag erwähnt, dass aus Lukas 24 Jesus im Prinzip in der ganzen Bibel steckt und dass er den Jüngern aus der ganzen Bibel erklärt hat, dass sie eigentlich um ihn geht. Und da ist so die Frage, wie kann man das verstehen? Ist jetzt jeder Vers im Alten Testament, steckt da irgendwie Jesus drin? Ist überall, wo zum Beispiel Rot erwähnt wird, ist das ein Bild für das Blut von Jesus? Also wie kann ich mit dem Alten Testament umgehen, dass es verantwortlich ist, aber dass es trotzdem eben irgendwie um Jesus geht? Und wie mache ich das dann auch in der Predigt? Wie ziehe ich da die Verbindung zu Jesus?
Du sollst zu einer Konferenz gehen, die über mehrere Tage läuft, und dann kannst du anfangen. vielleicht ein bisschen mehr hilfreich. Erstmals, biblische Theologie, das ist ein Begriff, der in der Mitte des letzten Jahrhunderts benutzt wurde, aber für etwas ein bisschen anders und ist erneut in der englischsprachigen Welt heraufgenommen worden. Ich glaube, auf Deutsch spricht man von heilsgeschichtlicher, oder würde man vielleicht von heilsgeschichtlicher Angehensweise. Aber vielleicht von mir wichtig ist der Kontext des Königs, sagen wir manchmal. Und jeden Vers in der Bibel ist in einem Kontext verankert, in Kapitel. Jedes Kapitel in einem Buch, jedes Buch in einem Testament und in der Bibel als Ganze. Die Bibel ist im Grunde der Kontext für jeden Teil der Bibel. Und mit biblischer Theologie meinen wir versuchen, jeden Text im Licht der ganzen Bibel zu verstehen. Andrew, willst du das korrigieren und ergänzen?
Nein, das kommt mir genau richtig vor.
Ich habe seine Frage nicht so genau beantwortet. Ich habe ein bisschen allgemein gesprochen und ich dachte, du würdest das schwierige Teil tun. Also einige Tipps, wie man das genau in der Praxis umsetzt.
Ich meine, wenn ich eine Stelle im Alten Testament studiere, um das weiterzugeben, dann möchte ich schauen, was diese Stelle sagt. Aber natürlich sehe ich das im ganzen Zusammenhang der ganzen Bibel. Aber das hat Martin gerade gesagt. Das bedeutet, ich werde diese Stelle, zum Beispiel die Stelle mit Abraham, wie er bereit ist, Isaak zu opfern, oder? 1. Mose 22. Ich werde diese Stelle nicht so predigen, wie ein Jude das predigen würde, der Jesus nicht kennt, der Jesus nicht anerkennt, der Jesus nicht kennengelernt hat. Es wird anders sein. Ich meine, einiges wird gemeinsam sein, natürlich, weil es eben der Stelle so ist. Aber weil ich den größeren Zusammenhang habe, wo ich sehe, dass Jesus doch, es ist die Geschichte von Jesus, die ganze Bibel ist die Geschichte von Jesus, das gehört dazu, werde ich das anders behandeln. Weil ich sehe, wie das Ganze ist, mit diesen vier großen Ereignissen, Schöpfung, Sündenfall, Erlösung, Neuschöpfung. Und ich sehe, das hat alles mit Jesus zu tun und ich sehe das alles in dem Zusammenhang. Aber ich habe letztlich nur das wiederholt in anderen Worten, was Martin gerade gesagt hat.
Bisschen praktischer. Aber vielleicht kann ich noch ein Beispiel geben, das eigentlich eine der späteren Fragen abdeckt. Wenn man mit dem letzten Buch der Bibel, der Offenbarung, ist es genauso. Man findet eigentlich in der Offenbarung unheimlich viele Hinweise auf das oder Echos aus dem Alten Testament. Und es ist, ob fast alle großen Themen der Bibel zusammengeschlossen werden oder zu Ende gebracht werden in der Offenbarung. Deswegen versteht man Offenbarung am besten, wenn man diese Echos zurückverfolgt und merkt, okay, inwiefern ist dieses, in welcher Hinsicht ist dieses Thema, wie sagt man so, abgeschlossen oder zu Ende gebracht, sozusagen erfüllt in der Offenbarung. Und das ist ein Beispiel aus dem Neuen Testament von einem Buch, das man gar nicht verstehen kann ohne das Alte Testament. Und, ja. Und wiederum, es geht auch in die andere Richtung. Wenn man da ein bisschen daran gearbeitet hat mit Offenbarung, hat man angefangen, das Alte Testament besser zu verstehen. Es geht in beiden Richtungen, der Prozess.
Also wen das Thema mehr interessiert, biblische Theologie, möchte ich nochmal auf das Buch hinweisen von Michael Lawrence, was wir hier auch am Büchertisch haben. Und da macht er das zum Beispiel auch beispielhaft mal an verschiedenen Themen, die er durch das Wort Gottes hindurch studiert. Zum Beispiel das Thema Arbeit oder die Liebe Gottes. Vom Garten Eden über den Sündenfall, über die Zeit in Israel bis hin zum Neuen Testament. Und das macht die Themen einfach wirklich reich. Und deswegen würde ich empfehlen, sich damit noch mal ein bisschen mehr zu befassen für das eigene Glaubensleben, aber auch für die Arbeit in der Gemeinde.
Kann ich was hinzufügen? Also aus der Erfahrung, die ich beobachtet habe in England, wo diese biblische Theologie eigentlich erst Anfang der 90er Jahren richtig ins Fahrt kam und unter uns. Unter den Studenten merkte ich einen großen Unterschied. Weil Anfang der 90er Jahren haben die britische SMD im Grunde angefangen, bei ihren großen Konferenzen, also oft 4 1,5-stündige Einheiten über biblische Theologie, Bible Overview, biblische Überblick zu haben. Und die haben versucht, den Studenten zu lehren, wie das ganze Bild, nicht nur die Ereignisse, das geschieht nach dem, sondern wie die Themen zusammenhängen. Und was ich dann bemerkt habe, ich war schon durch mit dem Studium und das habe ich verpasst. Ich merkte, dass die nächste Generation nach mir von Studenten, vieles war für sie selbstverständlich, wie sie die Bibel ausgelegt haben und verstanden haben. Es war eher mit Butterblech eingelegt bei denen, was ich fand das schwieriger als sie, weil sie haben das früh gelernt, diese biblische Theologie anzuwenden. Also es lohnt sich wirklich, sich zu bemühen, weil das hilft dir immer mit deinem Verständnis der Bibel.
Ja, vielen Dank, Martin und Andrew, für eure Antworten. Biblische Theologie war auch für mich sehr einflussreich, wurde aber natürlich in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten stark hinterfragt. Jetzt wollte ich, vielleicht, ich weiß nicht, wer das beantworten möchte, Martin möchte es beantworten, sagt Andrew. Jetzt möchte ich ganz kurz fragen, wie steht denn die biblische heilsgeschichtliche Theologie im Zusammenhang mit der Vertrauenswürdigkeit der Bibel? Also vielleicht zuallererst die Frage, ist die Bibel vertrauenswürdig und kann die heilsgeschichtliche Theologie dazu etwas beitragen?
Also ich kann ganz persönlich berichten, meine Erfahrung, also als ich zum theologischen Seminar, aber bei uns in der anglikanischen Kirche, das ist eher wie in der DDR der Fall war. Es gab eine kirchliche Hochschule, die nicht Teil der Uni war und ich musste dazu. Und ich hatte ein bisschen Angst, das war zu einem College, einer Hochschule, die den Namen hatte, evangelikal zu sein, aber ich wusste, das war nicht unbedingt der Fall. Und stimmt, es war vieles gelehrt, was nicht so biblisch war und so weiter und wo viel Zweifel an die Bibel war. Und ich hatte also Angst oder ja Respekt davor, das wird schwierig sein in der Zeit. immer noch an die Bibel zu glauben für mich. Aber meine Erfahrung war genau das Gegenteil. Weil ich habe vielleicht, das war Gottes Vorsehung, ich hatte relativ viel im Alten Testament studiert, relativ viel Papiere oder Prüfungen im Alten Testament. Und ich war immer wieder erstaunt, wie diese sehr unterschiedlichen Autoren in unterschiedlichen Jahrhunderten geschrieben haben und eigentlich dieselbe Geschichte erzählt haben. Das, es war denselben Handlungsstrang von A bis O. Und dann habe ich gedacht, wie kann jemand zweifeln, dass Gott der endgültige Verfasser ist? Also das war für mich vielleicht ein persönliches Beispiel, wie die biblische Theologie mir geholfen hat.
Du schaust mich an, als ob ich was sagen sollte. Ich werde was sagen und dann kannst du mir sagen, ob ich deine Frage verstanden habe. Was mir sehr geholfen hat mit meinem Glauben an die Bibel, ist ein Buch, das ich gelesen habe, das Jesus angeschaut hat, wie er mit der Schrift, mit dem, was wir das Alte Testament nennen, umgegangen ist. Es sind nicht nur ein paar Beispiele in den Evangelien. Immer wieder, fast auf jeder Seite, sagt Jesus etwas über seine Einstellung zur Schrift. Und er ordnet sich der Schrift unter. Er sagt, dass die Schrift nicht gebrochen werden kann. Das Beispiel, das Martin erwähnt hat gestern, begeistert mich. Matthäus 19, die Frage kommt nach der Ehescheidung. Und Jesus sagt, habt ihr nicht gelesen, der Mann und Frau geschaffen hat, hat gesagt, deswegen wird ein Mann seine Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden, oder wie immer das heißt. Er zitiert das, das ist aus 1. Mose 2, 24. Das Interessante ist, im 1. Mose 2, 24 ist es nicht Gott, der sagt, deswegen wird ein Mann Vater und Mutter verlassen. Das ist der Schreiber vom ersten Buch Mose, der das schreibt. Aber für Jesus, das ist offensichtlich eindeutig, was die Bibel sagt, sagt Gott. Es ist erstaunlich, auf fast jeder Seite in den Evangelien. Das heißt, die Einstellung Jesu zum Alten Testament hat mich sehr, sehr beeindruckt. Und dann das, was Jesus versprochen hat, was das Neue Testament betrifft. Ich habe zwei Beispiele gegeben gestern, Johannes 14, 25 und 26, Johannes 16, 12 und 13. Das ist, er hat dafür gesorgt, dass es ein Neues Testament gibt. Oh, wow. Also ich weiß nicht, ob das deine Antwort war auf deine Frage, aber das macht es leicht für mich zu sagen und zu glauben, die ganze Bibel ist das Wort Gottes. Wow, Halleluja, aus.
Also für mich hat es die Frage sicherlich beantwortet. Wenn ihr später noch Fragen habt, dann seid ihr natürlich herzlich eingeladen, direkt auf Martin und Andrew zuzugehen. Ich reiche mal weiter an Stefan.
Eine Frage, die noch entstanden ist, als wir vorhin den Text eingeteilt haben, da haben ja unterschiedliche Gruppen unterschiedliche Einteilungen gefunden. Und da liegt so ein bisschen die Frage nahe, heißt es, dass es auch für eine Stelle dann demzufolge unterschiedliche Interpretationen geben kann? Also die Frage hat so eine harmlose Variante. Im Hauskreis ist es ja öfters so, dass jemand sagt, also für mich heißt diese Stelle das und das, ich lese da das und das raus und dann sagt jemand anders, ich interpretiere das aber so und so. Es hat aber dann natürlich auch eine etwas bedeutungsschwerere Seite, wenn man sagt, sagt denn die Bibel wirklich was Klares zum Thema Homosexualität oder Fragen von so einer Tragweite? Also im Prinzip die Frage, hat eine Stelle auch immer nur eine korrekte Auslegung oder Interpretation oder gibt es da Spielraum und wenn ja, wie finde ich die richtige Auslegung?
Das an mich?
An beide.
Ich glaube im Grunde genommen, dass jede Stelle eine Interpretation hat. Aber es gibt auch Dinge, wo es, glaube ich, unterschiedliche Meinungen geben wird unter Christen. die dem Herrn, den Herrn lieben und Jesus nachfolgen. Und das muss man damit leben und damit umgehen. Aber wir sind uns, also was den Kern der Sache betrifft, was das Evangelium betrifft, was die wichtigsten Dinge betrifft, zum Beispiel wer Jesus ist, dass wir Sünder sind, dass Jesus am Kreuz für unsere Schuld gestorben ist, dass wir gerettet werden können, nicht durch das, was wir für Gott machen, sondern durch das, was Gott für uns am Kreuz getan hat, dass wir gerechtfertigt durch Glauben allein sind und. Diese Sachen sind eindeutig. Und deswegen ich freue mich riesig, dass das so klar ist. Aber im Grunde genommen glaube ich, dass der Autor eines Textes eine Bedeutung hatte, einen Grund hatte, warum er das geschrieben hat. Wenn ich dir ein Mail schreibe, gibt es einen Grund, warum ich das Mail schreibe, und gibt es einen Grund, warum ich den zweiten Absatz schreibe. Und es ist nicht, dass du und deine Freunde können sagen, ja, schau mal den zweiten Absatz von Andrews Mail an. Ja, mir kommt vor, mir gefällt's, wenn wir glauben, dass er Folgendes meint. Mir gefällt, man sollte mich fragen. Und ich glaube, die Autoren der Bibel sind klar. Also was sie damit sagen wollen, warum sie das schreiben, was sie schreiben. Das heißt im Grunde genommen eine Interpretation, würde ich sagen.
Ja, ich hatte das Thema ein bisschen abgeschnitten gestern Abend. Ihr könnt die Aufnahme zuhören. Ich denke, was wir versucht haben zu tun und würde das weitermachen, und ist gewissermaßen Prinzipien oder Werkzeuge zu geben, die als Leitplanke dienen. Also dass wir eine Herangehensweise an die Schrift haben, die eine Art Leitplanke ist, die uns verhindert, auf rechts oder links irgendwie vom Hauptthema zu kommen. Und ja, wie gesagt, ich finde, für die wichtigsten Sachen ist es viel klarer, als die meisten es zugeben würden. Aber hier ist ein Punkt, wo ich frage mich, ob wir nicht als so evangelikal, also bibeltreue Christen, keinen Gefallen getan haben in der Art und Weise, wie wir oft mit der Bibel umgehen. Ob wir nicht die Tür geöffnet haben für diese Meinung, es gibt unterschiedliche Interpretationen. Und ich nenne kurz drei Art und Weise, Herangehensweisen, die ich relativ oft merke oder von dem höre und die nicht hilfreich sind. Ich nenne eines, die Bibel als Pralinenschachtel zu benutzen. Ich picke einen Vers raus, hoffentlich einen sehr netten Vers, ein lieber Gedanke von Gott zu mir, und ich verstehe das so, als ein kleines Liebebrief von Gott, dieser Vers. Ich muss ehrlich sagen, ich finde das Losungsbuch ist sehr gefährlich in der Hinsicht. Wenn du nur die Losung liest, dann bist du in großer Gefahr, diese Losung fast zu verstehen. Du musst das ganze Kapitel lesen, in dem die Losung vorkommt. Sonst ist es wie ein Pralinenschachtel. Und man kann dann das reinlesen, was man will. Eine andere ist Bibel als so eine Assoziationquelle. Menschen berichten von mir, von Bibelkreisen, die sie besuchen, besonders unter Studenten, muss ich ehrlich sagen, wo man den Text liest, die Bibel zuschlägt, ich meine das ernst, die schlägen die Bibel zu, dann diskutieren wir, was für Assoziationen das gehabt hat, was für Ideen daraus entstanden sind bei denen. Und da natürlich hört man nur Echos von dem eigenen Ich, nicht was die Bibel sagt. Und drittens ist vielleicht die Gefahr, dass wir die Bibel als ein Nachschlagewerk betrachten. Ich gehe zur Bibel auf Antworten auf bestimmten Themen. Aber Gott hat uns nicht ein Nachschlagewerk gegeben. Er hat nicht eine systematische Theologie gegeben. Ja, er hat Geschichten gegeben, er hat Begegnungen geschenkt. Wenn wir die Bibel nur als Nachschlagewerk und nur Themenpredigten machen, hören wir nicht das Wort Gottes, wie das Wort Gottes gegeben worden ist. Natürlich könnte ich mehr sagen, aber das reicht.
Aber ich möchte trotzdem nochmal nachhaken. Danke, Martin. Du hattest die Losungen erwähnt. Ich weiß nicht, wie viele Leute du hier ins Herz getroffen hast, als du die Gefahren genannt hast. Du hattest in dem Kontext erwähnt, dass man die ganze Passage lesen sollte. Und das scheint für dich entscheidend zu sein, wie man zu einer richtigen Interpretation kommt. Kannst du vielleicht noch kurz was dazu sagen, wie man denn sicher gehen kann in einem vernünftigen Rahmen, dass man die richtige Interpretation hat? Und wie kann man sich gegen falsche Interpretationen schützen?
Ich denke, ich würde einfach sagen, das habe ich gewissermaßen schon beantwortet. Das ist diese Idee Kontext. Wie versteht man das im Kontext? Aber natürlich kann man schauen, was für Hinweise hat der Autor gegeben. Das werde ich in der letzten Einheit machen. Aber vielleicht möchte ich vor einer Gefahr warnen, was bei uns der Fall in England, ich habe gesagt, es gab diese Revolution in den 80er Jahren, wo wir neu gelernt haben, die Bibel auslegungsmäßig oder schriftgemäß zu lesen. Da kam zuerst die Gefahr, man hatte so große Angst, die Bibel falsch zu verstehen und falsch zu lehren, dass man völlig verkopft würde. Ja? Und es ging nur um die absolut richtige Theologie. Und man muss nicht vergessen, Gott hat sein Wort gegeben, nicht damit intelligente Menschen ganz klare Theologie haben, sondern damit alle Menschen ihm begegnen können. Deswegen möchte ich euch davor warnen, zu verkopft zu werden und zu große Angst zu haben. Wir haben den Heiligen Geist. Wir haben gewisse Prinzipien, die wir anwenden können. Gott wird zu euch sprechen. Also habt Vertrauen.
Ich denke auch, dass man sicherer gehen kann, dass man die richtige Interpretation hat, wenn man auf andere Christen hört. Ich weiß ein Beispiel, als ich in Graz war, am Anfang meiner Zeit in Österreich, ich habe mit Andreas gesprochen, er war Student, und wir haben über Apostelgeschichte 16, eine Stelle in Apostelgeschichte 16 gesprochen, und ich habe ihm erklärt, was ein bestimmter Vers bedeutet. Und ich habe das vielen Leuten, glaube ich, schon vorher so erklärt. Und alle haben gesagt, danke, das ist sehr hilfreich und so weiter. Und dann habe ich das Andreas auch gesagt. Und ich gehe weiter und er sagt, Moment, sag das noch einmal. Und ich habe das noch einmal gesagt und ihm gezeigt. Ich habe ihm den Vers gezeigt und gesagt, das bedeutet Folgendes. Und dann sagt er, es steht aber nicht da. Und ich sage, ja, doch. Und ich erkläre das, ich war so sicher, ich erkläre das noch einmal. Und er sagt, es ist nicht da. Und ich habe noch einmal geschaut und es war nicht da. Und er hat mir beigebracht, dass ich eigentlich eine falsche Interpretation, es war nicht so eine heilsnotwendige Sache, aber es war einfach etwas, was ich missverstanden hatte. Aber weil ich das sehr selbstbewusst weitergegeben habe, haben viele Leute gedacht, muss es stimmen. Aber Andreas war so ein schwieriger Mensch, dass er bereit war, das in Frage zu stellen. Das ist super. Das habe ich nie vergessen. Bin ihm sehr dankbar. Ja, also ich denke, man hört auf andere Christen, was sie denken, was sie sagen. Und gemeinsam kommen wir sind Leib Christi, oder? Dann kommen wir zusammen so weit, dass wir die Bibel besser verstehen.
Also das ist ein gutes Stück Demut gefragt und Geduld, gutes Zuhören.
Wenn du nicht in einem Bibelkreis bist, dann schließ dich einen schnell an.
Amen. Weil das Stichwort verkopft gerade gefallen ist, vielleicht ganz kurz, Auslegungspredigt oder dieser gesamte Ansatz kann ja unter dem schlechten Ruf stehen, verkopft zu sein. Man hört auch von Gemeinden, in denen das Experiment Auslegungspredigt durchgeführt wurde und wieder abgebrochen wurde, weil es zu verkopft schien. Den Eindruck hatte ich jetzt heute nicht, Andrew, wenn ich die Frage an dich stellen kann. Was ist denn dein Geheimnis oder deine Herangehensweise, wie du Auslegungspredigt, Auslegungsmethodik davor bewahren kannst, verkopft zu wirken?
Ich habe kein Geheimnis, zumindest nicht diesbezüglich. aber es ist mir ein großes Anliegen. Ich denke, ich habe Auslegungspredigten gehört, die eher Vorlesungen sind. Und Vorlesungen haben schon ihren Platz. Und dieser Platz heißt Hörsaal. Und die Predigt oder die Bibelarbeit oder die Auslegung, das sollte nicht eine Vorlesung sein. Und einiges, was man dagegen machen kann, zunächst einmal, es soll nicht einfach um den Kopf gehen, also bei dem, der redet. Ich habe eine Allergie, und diese Allergie ist im Gottesdienst, wenn der Gottesdienstleiter sagt, wir singen jetzt das nächste Lied und nach dem nächsten Lied kriegen wir die Lesung und dann wird Andrew Page kommen und die Bibelstelle erklären. Ich bin allergisch auf diesen Satz, weil natürlich ist ein Teil meiner Aufgabe, dass ich die Bibelstelle erkläre. Wenn ich ein Lehrer bin, soll ich erklären. Aber ist das alles? Bin ich wirklich zufrieden, wenn die Leute nachher einfach sagen, ja, jetzt verstehe ich Johannes 2, 1 bis 12. Vielen Dank, auf Wiedersehen. Nein. Es soll eine Begegnung mit Gott sein. Es soll ein übernatürliches Ereignis sein. Das kann ich nicht bewirken, aber ich kann dagegen was tun, dass die Leute einfach das als Vorlesung sehen. Das heißt, ich möchte, wenn ich predige, oder wenn ich lehre, möchte ich schon, dass es klar wird, es gelingt mir nicht immer, dass es hier nicht nur um Informationsvermittlung geht, sondern auch um Begegnung mit dem Herrn. Ich meine, das sollte eh klar sein, oder? Deswegen zum Beispiel rufe ich oft dazu auf, am Anfang einer Predigt, dass die Leute zwei Dinge auf einmal tun. Dass sie nicht nur zuhören und lesen, sondern auch, dass sie mit dem Herrn reden. Es ist gewaltig. Ein Buch ist da von Jay Adams, wie sollte man eine Predigt hören? Und die ist wahrscheinlich, das Buch ist wahrscheinlich sehr gut. Ich habe einige solche Bücher gelesen. In keinem Buch bis jetzt habe ich gelesen, den Vorschlag gelesen, als Zuhörer, dass ich immer wieder die ganze Zeit mit dem Herrn reden soll. Ich kann mit dem Herrn reden, während ich jetzt diesen Satz sage. Ich kann für euch beten, während ich diesen Satz sage. Und wenn ich das Wort Gottes lese oder das Wort Gottes höre, wie jemand anderen lehrt zum Beispiel, kann ich gleichzeitig zuhören und Danke sagen. Herr, das ist super. Hilf mir, das zu verstehen. Herr, schenkt es, dass mich mehr bewegt. Herr, schenkt es, meine Liebe zu dir wächst. Es ist gewaltig, wenn der ganze Raum voll mit Gebet ist. Also das ist, glaube ich, etwas, was dagegen wirkt, dass Bibel, dass Auslegungspredigt zu einer Vorlesung wird. Und deswegen, als ich mein Buch geschrieben habe, hat es geheißen, nicht nur, wie lehre ich die Bibel, sondern wie lehre ich die Bibel, damit Menschen Gott begegnen. Es soll darum gehen, dass Leute das Gefühl haben, nicht nur, ich habe eine tolle Auslegung gehört, ist das alles? Sondern dass sie sagen, ich bin Gott heute neu begegnet. Wow!
Ja, vielen Dank. Und eine Sache, die mir aus diesem Wochenende in Erinnerung bleiben wird, ist diese Verbindung zwischen Auslegung und Anbetung, die bei dir jedes Mal explizit auch genannt worden ist. Das ist sicherlich was ich für mich mitnehmen möchte in meinen Gottesdienst. Vielleicht könnten wir noch einige der Fragen aus gestellten Fragen stellen. Wir werden natürlich nicht alle fragen können. Wir werden natürlich nicht alle Fragen beantworten können. Also wir haben die Fragen zu spezifischen Bibelstellen ausgeklammert und möchten euch erstmal dafür danken, dass ihr sie gestellt habt, dass ihr die Zeit dafür genommen habt und möchte euch ermutigen, dass ihr diese Fragen dann im persönlichen Gespräch Martin und Andrew stellt, die können es gar nicht abwarten, dass ihr sie in zu den Bibelstellen, die sie behandelt haben, fragen. Aber vielleicht fange ich hier einfach mal mit dieser einen Frage an, die ist für Andrew Page. Und sie lautet: Andrew, gilt die Säule der Klarheit der Schrift auch für die Offenbarung, also das Buch der Offenbarung? Und als Anmerkung darunter steht: in Anbetracht der vielen unterschiedlichen Lehrmeinungen, auch im bibeltreuen Raum, ich werde nicht die ganzen aufzählen, die ganzen Lehrmeinungen, könnte man ins Zweifeln kommen? Ganz kurze Antwort in einem Satz.
Das ist Optimismus, Klaus. Ich denke, ich habe es eh gesagt, ich glaube schon an dieses Prinzip der Klarheit der Schrift, auf jeden Fall. Aber ich glaube auch, dass Teile der Schrift schwieriger sind für uns als andere. Und da ist es nicht so leicht. Das stört mich nicht. Es stört mich nicht zum Beispiel, dass es verschiedene Meinungen gibt über das 1000-jährige Reich, Premillennial, ich kann diese Dinge nicht auf Deutsch sagen, Premillennialism, Amillennialism, Postmillennialism, Dispensationalism, Pre-Tribulation, Premillennialism, Post-Tribulation, Premillennialism und so weiter und so fort. Diese Unterschiede sind da. Ich kann sehr gut damit leben. Aber wir glauben alle, die Jesus kennen und die an die Bibel glauben, wir glauben alle, dass Jesus eines Tages wiederkommen wird in Herrlichkeit. Dann bin ich mehr als zufrieden. Ich freue mich. Ich habe eine Vorfreude. Und ich muss nicht alle Einzelheiten wissen. Ich darf zu gewissen Fragen sagen, ich weiß nicht. Ich darf zu anderen Fragen sagen, ich habe meine Meinung, aber ich kann meine, wie sagt man auf Deutsch, kann meine Hand nicht dafür ins Feuer legen. Das ist absolut okay. Aber Martin will uns noch etwas sagen über die Offenbarung.
Ein Buch von Predigen über Offenbarung fängt an mit der Geschichte. Ich weiß nicht, ob es eigentlich passiert ist, aber es soll irgendwo in Amerika, es war an einer Universität oder so, und die christlichen Athleten besprechen diese unterschiedlichen Meinungen zur Offenbarung. Und da kommt der Hausmeister rein, der einfache Mensch, der eigentlich nicht studiert hat und so weiter. Und er hört, was die diskutieren und sagen: warum ist das so kompliziert? Ich verstehe das einfach so. Jesus gewinnt. Wenn man Offenbarung mit diesem Gedanken liest, wirst du davon profitieren.
Ja, hier ist noch eine zweite Frage. Da steht direkt drüber an Martin. Und die ist zu dieser Frage Auslegungspredigt. Da hattest du gesagt, eine Auslegungspredigt heißt nicht immer automatisch, dass man in der Predigt Vers für Vers durch den Bibeltext durchgeht. Da ist die Frage wahrscheinlich immer zum Verständnis. Was ist der Unterschied zwischen einer Auslegungspredigt und einer Predigt, die in den Text Vers für Vers erklärt?
Ich glaube, ich habe gestern Abend einen kurzen Austausch zu diesen Themen mit deiner Frau gehabt. Vielleicht will sie das jetzt beantworten. Das war nicht ernst gemeint. Ich glaube, Auslegungspredigt, wenn man versucht, mit der Maserung zu schneiden, es geht nicht darum, dass ich jeden Satz in diesem Text erklärt habe. Es geht darum, dass wir den Sinn des Textes als Ganzes verstanden haben. Vielleicht der Hauptpunkt ist das Wichtigste, ja? Und deswegen finde ich, ist es nicht nötig, dass ich jede kleine Einzelheit erklärt habe. Aber wichtig ist, dass der Hörer begriffen hat, was ist so der Schwerpunkt auf Deutsch, ja, das ist das Wort, der Schwerpunkt verstanden hat. Und ich weiß nicht, ob das übersetzt, aber jemand hat mich vor Jahren gesagt, es ist vielleicht manchmal besser, nicht zu sprechen von Expository Preaching, sondern Expository Preparation. Nicht Auslegungspredigen, sondern Auslegung in der Vorbereitung zu tun. Und was er damit meint, glaube ich, ist weise. Natürlich sprechen wir von der Auslegungspredigt, aber dass ich als Prediger in meinen Vorbereitungen muss auslegungsgemäß an die Text herangehen, damit ich das richtig verstanden habe, damit ich den Schwerpunkt festgestellt habe und so weiter. Aber wie ich das dann weitergebe, sozusagen wie ich das Essen auf den Teller stelle, da gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten. Es kommt auf das Publikum an, auf die Zuhörer an, ob es Jugendliche oder Ältere oder Familien oder Gemeinde oder irgendwas anderes. Es gibt so viele Möglichkeiten, den Sinn des Textes weiterzugeben. Auslegungspredigt bedeutet nicht ein bestimmtes Stil, mit dem man das rüberbringt, sondern einen bestimmten Stil, mit dem man sich mit dem Text auseinandersetzt. Ist das verständlich oder willst du ergänzen?
Okay, weiter zum Thema Schriftverständnis. Andrew, was ist das Verhältnis von Christus als Wort Gottes und der Schrift als Wort Gottes? Was bedeutet das für die Schriftauslegung? Also gibt es da eine Spannung? Wie sieht dieses Verhältnis aus?
Für mich persönlich gibt es keine Spannung. Jesus ist das Wort Gottes, in dem Sinn, er offenbart uns Gott. So wie meine Worte zeigen, wie ich bin, das Wort Gottes, Jesus, zeigt uns, wie Gott ist. Deswegen wird dieser Begriff so verwendet. Und er wird nur im Johannesevangelium und in der Offenbarung verwendet, glaube ich. Aber das bedeutet nicht, dass er unwichtig wäre. Aber Jesus ist das Wort Gottes. Ich habe kein Problem damit. Aber wir haben auch das geschriebene Wort Gottes. Und das ist steht nicht in Konkurrenz zu Jesus, weil wie ich vorher gesagt habe, wir sehen in den Evangelien, wie Jesus zur Alten Testament steht, und wir sehen in den Evangelien, wie Jesus verspricht, dass ein neues Testament kommen wird. Das heißt, ich sehe keine Spannung, obwohl es eine Art von Theologie gibt, die eine solche Spannung sieht. Und ich glaube, Martin versteht das besser als ich. Nein, doch, das ist Kaschmei.
Ich denke, der Hintergrund zu dieser Frage ist der Versuch mancher Christen, Theologen und so weiter zu trennen zwischen Jesus Christus, der ist das Wichtigste, das lebendige Wort Gottes, und die Schrift als das geschriebene Wort Gottes, als das nicht lebendige Wort Gottes. Und manchmal ist das eine berechtigte Reaktion auf eine verkopfte Verständnis der Schrift, wo irgendwie die Liebe zu Jesus verloren gegangen ist, weil man versucht, nur ganz klar Theologie zu haben, und da ist keine Begegnung mit Gott. Mein Problem mit dieser Herangehensweise, wo eigentlich behauptet wird, explizit oder implizit, das lebendige Wort ist wichtiger als das geschriebene Wort, ist eigentlich, weiß ich überhaupt nichts über das lebendige Wort ohne das schriftliche Wort. Und der Jesus, den ich dann als lebendiges Wort betrachte und begegnen will, ist eigentlich einen Jesus, den ich mir erfunden habe, weil er es nicht... Wenn man diesen schneidet zwischen geschriebenem und lebendigem Wort, dann ist das eigentlich ein Ebenbild. Ja? Idol? Ein Götze. Das ist ein Jesus, den ich ausgedacht habe. Ich muss sagen, geschriebene und lebendige Wort gehören zusammen. Also das ist selbstverständlich eigentlich, wenn man das richtig verstanden hat.
Und wer spricht, wenn die Bibel mich anspricht, wer spricht? Das ist Jesus.
Also wenn ihr dazu noch mehr Fragen habt, dann Wendet euch an die zwei.
Es kam noch eine Frage an Martin, die heißt, du hast gesagt, dass wir keine direkte Rede von Gott erwarten sollen, sondern dass der Heilige Geist im Normalfall durch den Verstand wirkt. Wie beurteilst du die Berichte, vor allem aus muslimischen Ländern, wo ehemalige Muslime davon berichten, dass Gott oder Jesus ihnen in Träumen oder Visionen direkt begegnet ist?
Ja, ich freue mich, dass ich eine Chance habe, diese Frage zu beantworten, weil jemand hat mich was sagen gehört, was ich nicht gesagt habe oder nicht gemeint habe. Ich will unterscheiden zwischen der übliche Art und Weise, wie Gott mit uns spricht, und die unübliche. Und normalerweise spricht er durch die Schrift. Ja? Wenn wir die Schrift haben, haben wir kein Recht zu verlangen, dass Gott uns irgendwie übernatürlich direkt anspricht. Aber natürlich kann Gott das machen. Das hat er immer gemacht. Durch die ganze Geschichte der Kirche. Das sieht man in Apostelgeschichte. Die Leute beten zusammen und die merken, dass Gott sie dazu führt, Paulus und Barnabas rauszuschicken. Das war nicht in der Schrift. Die hören Gott außerhalb der Schrift in der Hinsicht. Ich denke, also wenn ich über Guidance, die Frage, wie Gott uns leitet, spreche, ich glaube, mein Schlusssatz ist oft, wir müssen uns darauf einstellen, für das übliche Handeln Gottes oder das Normale, aber wir müssen offen sein für seine anormale oder unübliche Sprechen. Und ich würde sagen, bei diesen Muslimen, die eine Vision von Jesus haben, einen Traum, absolut ist das wahr. Das ist Gottes unübliche, übernatürliche Antwort auf eine Situation, wo sie in keiner anderen Art und Weise Jesus begegnen können, weil sie keine Bibel haben und so weiter und so weiter. Und vielleicht ein kleiner Vergleich. Wenn man mit Christen spricht, die neu im Glauben sind, es ist oft so, dass sie unheimlich viele schnelle Gebetserhörungen haben und Reden Gottes hören und viele Erfahrungen haben, weil Gott so gnädig ist, und die sind kleine Kinder und die brauchen ein bisschen extra Hilfe und er ist gnädig. Aber man merkt, indem Christen reifen, die lernen, mit dem üblichen Handeln Gottes auszukommen. Ja, man ist nicht darauf angewiesen, diese extra Erfahrung zu haben, weil man Gott immer mehr vertraut. Manchmal erleben Christen auf dem Weg zur Reife lange Dürreperioden, wie in der Wüstenwanderung, wo sie wenig Erlebnisse mit Gott haben, von dieser Art und Weise. Und sie lernen, mit dem zurechtzukommen, was Gott schon geschenkt hat. Die Schrift mit dem Heiligen Geist und so weiter. Deswegen sage ich, wir müssen uns dafür einstellen, dass wir nichts von Gott hören, außerhalb der Schrift sozusagen, aber ganz offen sein, dass es kommen kann. Und irgendwie in diese Spannung leben. Denkst du, ich habe das gut ausgedrückt? Oder bin ich von einer Seite oder andere?
Nee. Das war eine tolle Antwort. Darf ich noch was dazu sagen? Also ich finde es so großartig, dass Gott nicht sagt, wenn es um bestimmte Muslims gibt, zum Beispiel in bestimmten Ländern, wo keine Bibel da ist, dass er nicht sagen muss, ja leider, ich würde mich gern diesen Leuten offenbaren, leider geht's gar nicht, weil sie keine Bibel haben. Schade. Gabriel, bring mir ewigen Plan B. Er schickt einen Traum, er schickt eine Vision. Das ist für ihn überhaupt kein Problem. Aber das ist unüblich. Weil der übliche Weg, wie Martin das so klar gesagt hat, ist, dass er über die Schrift zu uns spricht.
Ja, vielleicht hinzu. Ich habe es vielleicht übertrieben, wenn ich sage, auf den normalen. Also, das ist die Frage, was ist normal und üblich? Ich will, dass die Christen in unserer Gemeinde, ich würde sagen, die Kategorie haben, Gottes prophetisches Wort heute. dass zum Beispiel jemand hat einen Traum und hat das Gefühl, das könnte von Gott kommen, dass sie nicht denken, oh nein, das kann nicht sein, was ist außerhalb der Schrift, sondern dass sie das ernst nehmen und das prüfen und mit anderen vielleicht besprechen, dass man offen dafür ist, also ich meine ein bisschen mehr als offen dafür, ja, dass man die Kategorie hat, es kann sein, dass Gott mir einen Eindruck gibt, irgendwie, die nicht direkt aus der Schrift kommt. Die Kategorie müssen wir haben. Aber nicht erwarten, dass es jeden Tag diese Kategorie gefüllt wird. Versteht ihr das, was ich meine? Ja. Habt ihr gehört? Sorry.
Vielleicht kannst du da noch ganz kurz etwas zu der Autorität sagen, die solche außergewöhnlichen Offenbarungen haben. Du hattest etwas von Prüfen erwähnt.
Ja, natürlich. Im 1. Korinther 14 sagt, wenn jemand solche prophetische Eindrücke hat, das muss geprüft werden. Die sagen das nie, wenn über die Heilige Schrift. Das muss nie geprüft werden, weil das eine absolute Autorität hat. Was wir empfangen von Gott in anderer Art und Weise, muss immer geprüft werden, hat nicht eine Autorität wie die Heilige Schrift. Das ist sehr wichtig.
Und es ist gibt einen Unterschied zwischen alttestamentlicher Prophetie und neutestamentlicher Prophetie. Die Propheten im Alten Testament, Jesaja und so weiter, die haben gesagt, so spricht der Herr. Und das war nicht dann zum Prüfen. Das war das Wort Gottes. Wortwörtlich das Wort Gottes. Aber im Neuen Testament, wie Martin sagt, ist Prophetie etwas da, was geprüft werden soll. Das heißt, meiner Meinung nach, persönlich, wenn jemand irgendwie prophetisch begabt ist heutzutage, sollte diese Person nicht den Satz damit beginnen, so spricht der Herr. Sondern viel lieber, mir kommt vor, vielleicht sagt der Herr Folgendes. Und dann können die Leute sagen, entweder, red mal darüber. Na, glaube ich nicht, weil das ein Widerspruch ist zur Schrift. Weil die Schrift natürlich höhere Autorität hat. Oder sie sagen, oh, das ist interessant, vielleicht sagt der Herr uns das schon. Darf ich ein Beispiel geben? Ich liebe dieses Beispiel. Das ist eine Gemeinde, eine anglikanische, evangelikale Gemeinde in Nordwestengland, Holy Trinity Platt in Manchester. Und die haben nicht genug Platz gehabt für alle, die in der Gemeinde waren und die zur Gemeinde gekommen sind. Und sie haben sich gedacht, es wäre super, noch ein Gebäude zu bauen. Sie konnten ihr Gebäude nicht niederreißen, weil es geschützt ist oder irgendwas. Und sie wollten neben ihrem Gebäude ein zweites Gebäude bauen, ein neues Gebäude. Und sie haben eine Firma gehabt und die Firma ist gekommen und hat das gemessen, das Gelände daneben, und hat gesagt, na, das geht leider nicht. Das ist vom Gesetz her nicht erlaubt. Es ist zu eng. Es ist nicht erlaubt. Und die Gemeinde war ziemlich traurig, weil sie nicht gewusst haben, was sie da machen soll. Und sie haben gedacht, soll man woanders bauen, aber dann müssen die Kinder für die Kinderstunde durch den Regen gehen und so weiter, Straßen überqueren und so weiter. Sie haben nicht gewusst, wie sie weitermachen sollen. Und an einem Sonntag steht der Pfarrer an der Tür und sagt auf Wiedersehen und so weiter. Und eine ältere Frau, die immer in der Gemeinde war, gibt ihm die Hand und sagt, Herr Pfarrer, ich bin eine alte Frau. Das ist nicht ernst zu nehmen, was ich jetzt sagen werde, aber ich habe das Gefühl, ich sollte das dir sagen. Das ist ein Problem, dass wir hier nicht daneben bauen können. Ich denke, vielleicht sollte man die Firma noch einmal bitten zu kommen und das Gelände noch einmal zu messen. Aber ich meine, das ist eine professionelle Firma und ich bin eine alte Frau. Das ist nicht ernst zu nehmen. Schönen Tag, auf Wiedersehen. Und der Pfarrer hat das besprochen mit den anderen in der Leitung. Und sie haben gedacht, es ist sehr unwahrscheinlich. Aber wir bitten diese Firma noch einmal zu kommen. Sie haben dieselbe Firma gebeten zu kommen und das noch einmal zu messen. Und die Firma hat gesagt, das ist uns noch nie passiert. Wir haben falsch gemessen. Sie können bauen. Ich glaube, das war prophetisch von dieser Frau. Aber sie ist nicht vor der ganzen Gemeinde gestellt. Sie hat nicht gesagt, so spricht der Herr. Sie hat nur gesagt, ich bin eine alte Dame und ihr habt den Eindruck, vielleicht, eventuell kann es sein, ich weiß es nicht, hör nicht auf mich.
Also Sie müssen empfänglich dafür sein, dass das sein könnte. Also ich habe noch ein ganz kurzes Beispiel. Vor 15 Jahren ein Pfarrer in England und jemand kam zu ihm. Es war überhaupt keine charismatische Gemeinde, wo das üblich war. Und es kam jemand aus der Gemeinde zu ihm und sagte, Entschuldigung, aber mir geht dieser Gedanke immer wieder durch. Ich kann diesen Gedanken nicht loswerden. Du sollst zum Arzt, um irgendwas zu checken. Ich weiß nicht genau was. Und er ging zum Arzt und es war Krebs. Aber es war früh entdeckt und er geheilt und so weiter. Aber ich könnte mir gut vorstellen, es werden viele Christen aus den, sagen wir, nicht charismatischen Kreisen, die einfach gedacht haben, ach, kann nicht sein. Spinnt. Das kann, nee, oder derjenige, der die Botschaft überbringt, denkt, naja, das kann nicht sein, dass Gott mich so eine Botschaft gibt. Und wir müssen das ist, was ich meine. Wir müssen diese Kategorie haben, empfänglich sein, aber nicht denken, das wird jeden Tag passieren. Und das ist nicht die übliche Art und Weise, wie Gott mit uns spricht.
Vielen Dank. Also wir hatten gerade in der Einleitung schon von Muslimen gesprochen, die Träume haben. Und ich finde es eine unheimlich spannende Sache, denn da sehen wir, wie der Heilige Geist als Missionar aktiv ist. Stichwort missionarische Situationen. Hier ist eine Frage an euch beide. Wie sieht denn Auslegungspredigt in missionarischen Situationen aus? Also mit Leuten, die die Bibel nicht kennen und dir nicht vertrauen. Also vielleicht können wir diese Kategorie Auslegungspredigt etwas erweitern auf die ganze Herangehensweise der auslegenden Schriftmethode.
Ja, ich kann es ein bisschen persönlich reden. Das stimmt. Als Andrew gekommen ist 2001, um die Hochschultage zu machen, was mich beeindruckt, also was wir da gemacht haben, es war Kaffeestil um Tischen. Auf jedem Tisch waren Lukas-Evangelien, ganz klein. Und es war ganz so locker gemacht. Andrew hat uns einfach gebeten, auf Seite X nachzuschlagen. Und er hat es gelesen und hat es dann erklärt. Ich nenne das auf Englisch Teaching Evangelism. Ja? Und das finde ich eine sehr wichtige Angehensweise für heutzutage, wo die Leute überhaupt keine Ahnung haben. Erwartet, dass Gott durch sein Wort spricht. Übrigens, das ist auch eine Stärke von diesem Kurs Christianity Explored, Christentum entdeckt.
Christsein entdecken.
Christsein entdeckt, auf Deutsch. Weil mit diesem Kurs muss jeder Kursteilnehmer das Markus-Evangelium lesen. In Stücke, also über 7 Wochen. Und der Strapline ist sowas wie, wir wollen, dass Menschen Jesus Christus begegnen, indem er sozusagen von den Seiten des Evangeliums in ihr Leben geht oder sowas ähnliches. Ich finde das sehr, sehr wichtig. Also das wäre meine persönliche Kritik an Alpha. Ich finde Alpha wunderbar. Gott benutzt das. Millionen oder Hunderte Tausend sind zum Glauben gekommen durch Alpha. Aber wenn ich einen Alpha-Kurs benutzen würde, musste ich sehr viel Nachhilfe machen, also Nacharbeit. Weil es ist nur 2 Einheiten über das Evangelium, was Jesus getan hat. Dann geht es darum, wie man als Christ lebt. Aber die meisten haben in unserer Gesellschaft in 2 Einheiten nicht verstanden, überhaupt wer Jesus ist, was er getan hat. Es ist viel besser, die haben die Chance, über 7 Wochen mit Jesus im Evangelium ihm zu begegnen.
Ja. Es gibt Christen, die denken, wenn meine Freunde nicht gläubig sind, dann glauben sie sowieso nicht, dass die Bibel das Wort Gottes ist, dann bringt es nichts, dass ich die Bibel verwende. Ich glaube, das ist falsch. Ein gläubiger Student hat einmal mit jemandem in deiner Gemeinde darüber geredet, mit einem erfahreneren Christen geredet und hat gesagt, ich habe Freunde an der Uni die sind offen für den Glauben, für Gespräch, aber sie glauben nicht, dass die Bibel das Wort Gottes ist. Wie kann ich sie überzeugen, dass die Bibel das Wort Gottes ist? Und dieser Leiter hat gesagt, das ist nicht notwendig. Stell dir vor, die Bibel sagt, dass sie das Schwert des Geistes ist. Stell dir vor, ich rede mit einem Freund und ich habe ein Schwert in der Hand. Nicht eine Bibel, sondern ein Schwert. Und ich sage, das ist hier ein Schwert. Und mein Freund sagt, das glaube ich nicht. Wie kann ich ihn überzeugen, dass es ein Schwert ist? Bisschen hineinstecken. Wir sollen die Bibel verwenden. Kraft ist da, auch wenn Leute nicht glauben, dass Kraft da ist. Kraft ist da in diesem Buch, weil es das Wort Gottes ist und weil der Heilige Geist der erleuchtende Geist ist. Billy Graham, der Evangelist ist und war, er hat manchmal, wenn jemand, der ungläubig war, ihm gesagt hat, ich habe viele Fragen, ich habe viele Einwände gegen den Glauben, hat er manchmal folgende Antwort gegeben. Ich bin gerne bereit, mit dir über diese Einwände zu reden, aber mach einen Gefallen für mich, mach mir einen Gefallen.
Tut mir einen Gefallen.
Bitte? Tu mir einen Gefallen vorher. Lies bitte zehnmal, also lies bitte das Johannesevangelium zehnmal durch. Und dann komm und wir reden über deine Einwände. Und sehr viele dieser Menschen, die das Johannesevangelium zehnmal durchgelesen haben, sind gläubig geworden. Das ist ein bisschen hineinstecken.
Ja, die letzte Frage, die ist zwar überschrieben mit Bruder Andrew, aber ich würde sie mal an beide stellen. Die heißt, ich denke, dass sich viele Christen in diesem Raum eine geistliche Erneuerung für diese Region, damit ist gemeint Ostdeutschland, wünschten. Was können wir tun, was kann ich tun, dass Gott uns dazu gebrauchen kann? Hast du praktische Ratschläge für die ersten Schritte? Und weil das Thema unserer Konferenz ist das entfesselte Wort, würde ich das mit der Frage auch verbinden, wie kann Gottes Wort da eine Rolle spielen?
Ich meine, ich könnte natürlich hier eine viel bessere Antwort geben, wenn ich sagen könnte, ja, ich habe sowas erlebt, wir haben sowas gemacht und dann ist eine Erweckung gekommen und Tausende von Menschen sind gläubig geworden. Als ich an der Uni war, es war nicht eine Erweckung, aber es war sicher was Großes, was wir erlebt haben. Wir waren, glaube ich, ungefähr 15 Studenten in der Unigruppe. Und wir haben gebetet, dass der Herr so in uns wirkt, dass wir mehr beten würden. Wir haben nicht einfach gesagt, wir werden mehr beten. Wir haben dem Herrn gesagt, bitte schenkt, dass wir einen neuen Geist des Gebets bekommen. Und die Gebetstreffen sind anders geworden. Die waren nicht so peinlich. Es hat wirklich Freude gemacht, zu beten. Und wir haben gebetet, dass der Herr Bekehrungen schenkt an der Uni. Und innerhalb von einem Jahr oder eineinhalb Jahren war die Gruppe doppelt so groß. Es war großes Wachstum für uns. Ich weiß, ich war damals im Leiterteam der Studentengruppe. Und der Leiter des Leiterteams hat gesagt, wir haben immer zusammen gebetet am Anfang unseres Treffens. Und oft nur so fünf oder zehn Minuten lang gebetet und dann haben wir geredet. Aber in dieser Zeit, weil wir anders gebetet haben, irgendwie der Herr hat es geschenkt, haben wir manchmal so eine Dreiviertelstunde gebetet als Leiterteam. Und manchmal musste der Leiter des Leiterteams fast mehr oder weniger unterbrechen und sagen, es tut mir leid, wir haben Dinge, die wir unbedingt besprechen müssen. Wir müssen jetzt aufhören zu beten. Der Herr war da wirklich am Wirken. Aber letztlich kommt das alles vom Herrn. Also ich würde sagen, bitten wir den Herrn, dass er in seinen Kindern wirkt, durch sein Wort, durch seinen Geist, dass wir mehr beten und mehr bitten von dem Herrn, dass wir mehr Mut kriegen, das habe ich nicht natürlich in mir, anderen von Jesus zu erzählen. Beten wir dafür, dass Gott das macht. Und ich bin gespannt, was passieren wird. Aber wir sollten sicher nicht denken, ich finde die Frage super, ich habe keine tolle Antwort, wie ihr gerade gehört habt, aber ich finde es super, dass die Frage gestellt wird, weil die Gefahr ist sonst, dass wir einfach so bleiben, wie wir sind und wir denken, das ist okay und das so wird es sein bis zur Wiederkunft Christi. Wer sagt das?
Da ist nichts hinzuzufügen. Das ist die Urgemeinde, Apostelgeschichte, Dienst am Wort, Wort weitergeben, beten. Wir brauchen keine neuen Ideen. Wir brauchen das zu tun eigentlich.
Ja, vielen Dank für eure Zeit und ich denke, das wollen wir auf jeden Fall mitnehmen, dass das Wort Gottes die Grundlage ist, dass wir Gott vertrauen im Gebet, dass wir mit dem Eingreifen seines Geistes rechnen. Und dass wir sehen, wie er unsere Gemeinden erneuert und vielleicht auch unsere ganze Region. Ich danke euch nochmal ganz herzlich für eure Zeit.